Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
L'Alpujarra, das ist eine Bergregion im Hinterland der Costa del Sol in Spanien und der absolute Kontrast zu den Hotelburgen an der Küste. Landwirtschaftlich geprägt, sehr traditionelle Lebensweise, fast ein bisschen weltvergessen. Andalusien also, wie es vor dem Touristenboom war. Nach L'Alpujarra haben sich die letzten Mauren nach der Rückeroberung Spaniens im 15. Jahrhundert zurückgezogen. Tom Noga war vor Ort nicht nur zur Wein- und Schinkenverkostung, auch zu den einzigen Orten in L'Alpujarra, die auf der Landkarte von Touristen stehen, allerdings so gut wie nur von Spaniern. Auch zu den höchstgelegenen Dörfern Spaniens ist er gereist, aber hören Sie selbst.
L'Alpujarra comienza.
L'Alpujarra beginnt in der Sierra Nevada, an den Flanken der 3000er dort oben, dem Veleta, dem Mulhacén, dem höchsten Berg der Iberischen Halbinsel, und erstreckt sich bis hinunter zum Mittelmeer. Im Osten ist L'Alpujarra durch dieses Dorf begrenzt, durch Lanjarón, und im Westen durch die Provinz Almería, immer nach Süden abfallend.
Comarca de Almería, siempre en la vertiente sur.
Lanjarón kennt jeder in Spanien. Nach dem Ort in Andalusien ist das meistverkaufte Mineralwasser des Landes benannt. Dessen Logo ist kirschrot, mit dem schneebedeckten Mulhacén im Hintergrund. Lanjarón ist ein Kurort. Das Thermalbad thront über der Durchgangsstraße. Ein zweistöckiges Gebäude aus Sandstein, flankiert von zwei überdachten Türmen. Diese Bauweise ist arabisch, sagt Chelo Castillo. Man nennt sie Estilo Mudéjar.
Los árabes llegaron en el año 711.
Die Araber haben Spanien im Jahr 711 erobert. In L'Alpujarra, diesem unwegsamen Gebirge, hatten sie bis ins Jahr 1570 ihre letzte Zuflucht. Auch die Bezeichnung L'Alpujarra ist arabischen Ursprungs. Eine Theorie besagt, dass sie auf einen nordafrikanischen Heerführer namens Al-Busarat zurückgeht, eine andere, dass sie sich von der lateinischen Vorsilbe Alp für Gebirge ableitet und dem arabischen Wort Usarat. Es bedeutet grüne Weide.
Usarat. En árabe, tierra de pastos verdes.
Wir gehen über die Hauptstraße von Lanjarón. Menschen sind kaum unterwegs. Wie viele europäische Kurorte hatte auch Lanjarón seine besten Zeiten, als die Krankenkassen noch bereitwillig Kuren spendiert haben. Oder noch früher, vor 100 Jahren, diente Lanjarón dem Großbürgertum aus der Provinzhauptstadt Granada als Sommerfrische. Im Hotel España hat Federico García Lorca, der große spanische Dichter, die Kurgäste am Piano unterhalten, wann immer er seine Mutter in den Sommermonaten hier besucht hat. Chelo Castillo betreibt einen kleinen Bauernhof, den sie von ihren Eltern geerbt hat. Sie hat nie woanders gelebt, anders als ihre Brüder, die der Arbeit wegen nach Barcelona gezogen sind. Ich gehöre zum Widerstand, sagt Chelo.
Yo siempre con mi familia he dicho que soy de la resistencia.
Ihr Geld verdient sie als Bergführerin. Deshalb bin ich mit ihr unterwegs. Natürlich könnte ich L'Alpujarra allein und mit dem Auto erkunden, aber mit fachkundiger Begleitung und zu Fuß ist es stilvoller. Unser Weg führt über einen Grat. Unten im Tal meandert ein Bach. An beiden Ufern Äcker und Weiden. Terrassenartig im Gefälle angelegt. Die Landwirte in L'Alpujarra haben es nicht leicht.
Das Land wurde hier immer in Subsistenz bewirtschaftet. Man hat für den Eigengebrauch angebaut. Es gab keine Supermärkte. Eine andere Wahl hatte man nicht. In meinem Dorf, in Sopotujar, gab es nur ein Auto. Es gehörte meinem Vater und jeder aus dem Dorf hat es genutzt.
Wir erreichen Sopotujar, das Dorf, in dem Chelo lebt. Es liegt auf einer grünen Hochebene, knapp 300 Einwohner, verwinkelte Gassen, alle Häuser weiß getüncht. Das ist typisch für die Region. Die Pueblos Blancos, die weißen Dörfer, sind ein Markenzeichen Andalusiens.
In estos pequeños pueblos, la familia y los animales vivían muy cerca.
In kleinen Dörfern wie diesen haben Mensch und Tier sehr eng beieinander gelebt. Hygiene war wichtig, damit Parasiten und Krankheiten nicht von den Tieren auf die Menschen übergesprungen sind. Hier in den Bergen enthält das Gestein viel Calciumcarbonat. Wenn man das in Wasser auflöst, entsteht Kalk, mit dem man die Häuser streichen und desinfizieren kann. Die Menschen haben ihre Häuser von außen und innen weiß gestrichen. Das hatte den Nebeneffekt, dass es drinnen heller war.
Y el blanco dentro de las casas le dio muchísima luz.
Weiter zu Fuß durch La Alpujarra. Die Wanderung ist anstrengend. Entweder geht es bergauf oder bergab. Ebene Flächen gibt es kaum. Auf den Feldern und Weiden unverputzte Steinhäuser, sogenannte Cortijos. Wie Almen in den Alpen werden sie nur im Sommerhalbjahr bewirtschaftet, wenn das Vieh in den Bergen grast. Zwischen den Feldern und Weiden Acequias, schachbrettartig angelegte Bewässerungskanäle.
Hay un poco de controversia.
Auch über die Acequias ist man sich nicht einig. Einige sagen, schon die Römer hätten hier Kanäle angelegt. Das stimmt wohl auch. Aber man darf nicht vergessen, dass die Araber über 800 Jahre hier waren. Das ist eine lange Zeit, um Spuren zu hinterlassen. Sie haben das Kanalsystem in der Sierra Nevada und in La Alpujarra entworfen, angelegt und perfektioniert.
Ha sido hecho, perfeccionado y diseñado por los árabes.
Wir biegen ab auf einen Wirtschaftsweg. Er ist unbefestigt. In ihrer Kindheit in den 1970ern war das eine Straße, erzählt Celo. Die einzige, die hinaufgeführt hat nach Capilera, einem Dorf an der Flanke des Mulhacén. Viele Dörfer in La Alpujarra waren nur über solche Wirtschaftswege zu erreichen.
Wenn man nur das Materielle sieht, waren wir arm. Ich erinnere mich, dass ich als kleines Mädchen immer wie ein Junge gekleidet war, weil ich die Sachen meiner Brüder auftragen musste. Die Fotos von damals sind echt lustig. Aber wir hatten Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Wir haben vieles miteinander geteilt. Wir hatten tolle Naturerlebnisse, Gemüse und Fleisch im Überfluss und in hoher Qualität. Ich habe uns nicht als arm empfunden. Im Gegenteil, wir waren reich.
In Pampanera kehren wir ein. Auch Pampanera ist ein Pueblo Blanco. Die würfelförmigen weißen Häuser schmiegen sich an einen Hang. Dazwischen verlaufen eng verwinkelte Gassen, durch die sich Touristen schieben. Es sind keine Massen. Sie kommen zum Wandern. Auch in der Bodega La Morelea ist es voll. Sie ist eher ein Feinkostladen. Vor den Holzbalken unter der Decke baumeln Schinkenkeulen und Hartwürste. In den Regalen stapeln sich Brot, Wein, Olivenöl, Pasteten, Kekse, Honig und Marmeladen. Und in einem Kühlregal verschiedene Käsesorten. Alles aus eigener Herstellung oder von Bauern aus der Region. Mitten im Verkaufsraum Weinfässer. Sie dienen als Tische. Wer will, kann hier eine Merienda verzehren, eine Brotzeit. Im Stehen. Celo ordert einen Chorizo vom iberischen Schwein, eine Paprikawurst mit dunklem Fleisch. Außerdem Schinken aus Treveles, unserem Ziel heute. Oliven, 6 Monate alten Manchego-Käse und Brot.
Das ist unsere Art, Rast zu machen, auf einer Wanderung oder von der Arbeit. Mit einem Wein oder einem Bier, mit oder ohne Alkohol. Wir machen es nicht kompliziert mit komischen Getränken. Hier heißt es Wein oder Bier. Und eine Brotzeit in einer typischen Taverne.
Abends in Treveles treffen wir Jesus Espinosa. Mit Celo ist er Bergführer. Im Winter arbeitet er drüben in der Sierra Nevada als Skilehrer. Mit Jesus werde ich morgen weiterwandern, hoch auf den Mulhacén. Treveles liegt in einer Schlucht auf 1480 Höhenmetern und ist das höchstgelegene Dorf Spaniens. Auch Treveles ist ein Pueblo Blanco. Nur sind die Häuser hier mehrstöckig und die Untergeschosse fensterlos. Jesus steht vor einem dieser Häuser.
Das ist eine Trockenkammer. Lass uns reingehen, dann zeige ich dir, wie die Leute in diesem Dorf Schinken reifen lassen und in welchen Mengen.
Drinnen ein vielleicht 60 Quadratmeter großer Raum. Wohin man blickt, hängen Schinkenkeulen an eisernen Haken.
Le acompaña un clima frío y seco.
Schinken braucht ein kaltes und trockenes Klima. Aber in den meisten Gegenden Europas ist es im Winter feucht. Hier nicht. Hier kann der Schinken auf eine traditionelle Art reifen, ohne Konservierungsstoffe.
Sin necesidad de usar cámaras y cosas artificiales para su proceso.
El proceso tradicional empieza por un proceso de salado.
Die traditionelle Art besteht aus drei Phasen. Erst wird der Schinken mit Salz gepökelt, dann getrocknet und schließlich geräuchert. Das dauert zwei Winter. Zu Beginn des ersten Winters geht es los, am Ende des zweiten Winters ist der Schinken fertig für den Verzehr.
Era cuando ya normalmente el jamón estaba para comerlo.
Jamón de Treveles ist eine geschützte Qualitätsbezeichnung. Für das Fleisch selbst gelten Standards. Das Räuchern muss in diesem Dorf stattfinden. Die meisten Häuser in Treveles haben Räucherstuben im Untergeschoss. Früher wurden auch die Schweine in diesem Tal gezüchtet. Heute geschieht dies in anderen, flacheren Gegenden Andalusiens.
Un jamón que pesa 9 kilos, por ejemplo, en carne fresca.
Ein Schinken, der 9 Kilo wiegt, wird 9 Tage gepökelt. Wiegt er 14 Kilo, sind es 14 Tage. Das geschieht eine Etage höher. Er wird komplett in Meersalz eingelegt. Danach wird das Salz rausgewaschen und der Schinken kommt hier runter zum Trocknen. Das dauert 6 bis 9 Monate. Geräuchert wird er eine Etage tiefer. Noch einmal so lange. Insgesamt sind es in diesem Gebäude 25.000 bis 30.000 Schinken.
Am nächsten Morgen brechen wir bei Sonnenuntergang zu Mulhacén auf.
Der Mulhacén ist der König der Berge, das Dach der iberischen Halbinsel. Wenn du hier bist, ist es Pflicht, ihn zu besteigen. Aber es wird ein harter Tag. Hin und zurück sind es 8 bis 10 Stunden, vielleicht 11. Der Weg ist gut ausgebaut und wird instand gehalten, weil jedes Jahr am 5. August eine Prozession hinaufführt, zur Feier unserer Schutzpatronin, der Schneejungfrau. Morgens geht's hoch, nachmittags runter.
Que parte del pueblo con la Virgen y sube a la cumbre y luego baja.
Der Weg ist in der Tat breit und leicht zu begehen. Er führt zunächst entlang eines Gebirgsbachs, des Rio Treveles. Parallel verläuft ein Kanal, die Acequia de Castaras. Sie ist weniger steil als der Rio Treveles. Alle 100 Meter zweigen kleinere Kanäle ab.
Die Kanäle sind die Venen unseres Lebens in La Alpujarra. Sie durchziehen alle Berge und Täler. Dies ist eine trockene Gegend, aber wir haben die 3000er der Sierra Nevada. Im Winter schneit es dort. Dieser Schnee ist unser Wasserreservoir. Mit der Schneeschmelze fließt das Wasser in die Täler. Um zu verhindern, dass es sich direkt ins Mittelmeer ergießt, haben die Araber dieses Kanalsystem gebaut. Dadurch bleibt das Wasser möglichst lange in der Region und kann genutzt werden. Aus einer trockenen Gegend, in der kaum Landwirtschaft möglich war, haben sie fruchtbare Äcker und Weiden gemacht, auf denen man alles anbauen kann.
In einer Zone der Montagne, in der man sich jeden Typ von Kultur geben kann.
Der Pfad schlängelt sich zu einem Cortijo hinauf, zu einer Alm. Baufälliger Zaun, windschiefes, fensterloses Haus, baumlose Weide, auf der ein Dutzend Ziegen grasen. Der Cortijo gehört José. Jesus hat ihn gestern in Treveles getroffen und uns für die erste Rast heute hier mit ihm verabredet.
Mika, 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 Mika.
Aber José ist nicht da. Wohl in Treveles versackt, brummelt Jesus. Die Tür des Cortijo ist nicht abgeschlossen. Jesus schlüpft hinein und kommt eine Minute später mit 2 Bierflaschen wieder raus.
Alhambra wäre besser gewesen, aber er hat nur Cruz Campo aus Sevilla. Alhambra ist aus Granada.
Auf einer Bank essen wir. Bocadillos, also Brot. Natürlich mit Jamón de Treveles. Wir blicken auf die Berge. Sie sind gesprenkelt mit unverputzten Häusern.
Das sind alles Cortijos. Manche werden noch bewirtschaftet, einige wenige ganzjährig. Cortijos gibt es hier bis auf eine Höhe von 2500 Metern. An den Südhängen der Sierra Nevada ist es warm genug, auch durch die Nähe zum Mittelmeer. In anderen Gegenden Spaniens oder in Nordeuropa wäre das nicht möglich.
Oberhalb der Schlucht des Rio Treveles erreichen wir ein Hochplateau, aus dem der Mulhacén kahl und kegelförmig aufragt.
Der Mulhacén ist nach dem vorletzten Sultan von Granada benannt, nach Muley Abdul Hassan. Muley war sein Spitzname, der Alte. Er war der Vater von Boabdil, des letzten Sultans. Die Legende besagt, dass er aus Granada verbannt wurde, weil er sich in eine Frau verliebt hatte, die zum Christentum konvertiert war. Sein letzter Wunsch soll gewesen sein, auf dem höchsten Punkt der Sierra Nevada begraben zu werden, wo niemand seine letzte Ruhe stören könnte. Der Legende zufolge liegt er dort oben. Aber ob das stimmt?
Von hier aus sind es noch 1000 Höhenmeter. Der Aufstieg scheint keine Schwierigkeiten aufzuweisen. Kein Grat ist im Weg, keine Felswand, über die wir klettern müssten. Aber der Wind pfeift und die Sonne brennt senkrecht vom Himmel. Wir steigen in Serpentinen auf. Unter unseren Füßen löst sich Gestein. Wir müssen aufpassen, nicht abzurutschen. Oben werden wir mit einem grandiosen Panoramablick aus 3718 Höhenmetern belohnt.
Der Berg vor uns ist der Pico del Beleta, der zweithöchste Berg der Sierra Nevada. Man kennt ihn vor allem wegen des Skigebiets an seiner Nordflanke. Rechts neben dem Beleta sehen wir eine Stadt unten in der Ebene. Das ist Granada. Wir können sogar den Hügel erkennen, auf dem der Sultanspalast aus der Zeit der Besetzung durch die Mauren steht, die Alhambra.
Jesus dreht sich um. Richtung Süden schweift der Blick bis ans Mittelmeer. Wir erkennen die Küstenstädte Almería und Malaga.
Und das Gebirge noch weiter im Süden ist das Riff in Algerien. Den marokkanischen Teil des Riffs können wir nicht sehen. Dort ist es zu diesig.
Wir setzen uns auf eine Bank unterhalb des Gipfelkreuzes und genießen die Stille. Ein Schluck Wasser, der letzte Bocadillo und jetzt...
Zurück nach Trebeles. Ich habe einen Tisch bei einem Schlachter reserviert für eine Wein- und Schinkenprobe.
Na dann, los kann ich da nur sagen. L'Alpujarra, touristisch nicht überlaufene Region Andalusiens. Tom Noga war dort.